Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Träumer, Spinner, Fantast. Der Schauspieler Lars Eidinger war am Abend in Berlin zu erleben als Peer Gynt. Wir werden darüber genauso sprechen wie über die fantastischen Frauen. Das ist der Titel einer Ausstellung über Surrealistinnen in der Kunsthalle Schirn in Frankfurt am Main. Und dann erinnern wir an den Regisseur Josef Filzmeier, der im Alter von 81 Jahren gestorben ist. Ich spreche gleich mit dem Regisseur Jo Bayer über seinen Kollegen und Freund.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der Regisseur Josef Filzmeier ist im Alter von 81 Jahren in München gestorben. Schlafes, Bruder, Herbstmilch, Comedian Harmonists, das sind drei seiner ganz wichtigen Filme. Gleich werde ich mit dem Regisseur Jo Bayer über Filzmeier sprechen. Doch zunächst lässt uns Markus Eicher die wichtigsten Stationen im Leben des Regisseurs Revue passieren. Gleich am Anfang hören wir die Stimme von Josef Filzmeier.
Ich habe eigentlich immer ein bisschen, muss ich sagen, immer ein bisschen Glück gehabt. Also ich habe mein Leben sehr genossen. Also toi, 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 mein Leben war Fasching.
Der gebürtige Münchner Josef Filzmeier war eigentlich der Musik zugetan, spielte in einer Jazzband, studierte am Konservatorium München Musik mit Schwerpunkt Klavier, machte aber dann eine Ausbildung bei der Münchner Kamerafirma Arri, der er Zeit seines Lebens verbunden blieb. Nach Jobs als Techniker und Assistent stieg er in den 60er Jahren ins Film- und Fernsehgeschäft ein und machte sich rasch als versierter Kameramann einen Namen. Es folgten viele TV-Serien wie Auf Achse mit Manfred Krug oder eine Reihe von Tatortfolgen. 1988 erfolgte dann der Schritt zum eigenständigen Filmregisseur. Sein Regiedebüt, der Heimatfilm Herbstmilch nach den Erinnerungen der Bäuerin Anna Wimschneider, in dem seine damalige Ehefrau Dana Wawrowa die Hauptrolle spielte, brachte den Durchbruch. Gefolgt von dem Nachkriegsepos Ramadama, Stalingrad und der Literaturverfilmung Schlafes Bruder. 1997 feierte Filzmeier mit Comedian Harmonists einen seiner größten Erfolge. Dann widmete sich der Regisseur der Lebensgeschichte von Marlene Dietrich, verfilmte den bayerischen Kultstoff Brandner Kasper oder arbeitete 2010 mit Nanga Parbat in Nepal und im Himalaya das Bergsteigerdrama von Reinhold Messner und seinem Bruder auf. Für viele seiner Regiearbeiten war Josef Filzmeier gleichzeitig auch als Kameramann verantwortlich. Er wurde für seine Arbeiten 6-mal mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. 2009 erhielt er den Ehrenkamerapreis für sein Lebenswerk. Er war auch eines der Gründungsmitglieder der Deutschen Filmakademie. In den letzten Jahren lag der Schwerpunkt der Arbeit des lebensfrohen Bayern wieder mehrheitlich auf heimatlichen Stoffen. Sei es dokumentarisch mit dem durch viele Luftaufnahmen gespeisten Bavaria, eine Traumreise von oben, oder Bayern sagenhaft. Zuletzt arbeitete Filzmeier zusammen mit Bulli Herbig, H.P. Kerkeling und Markus H. Rosenmüller an einer weiteren Verfilmung des Brandner-Stoffes. Der Film soll im November in die deutschen Kinos kommen. Sein Titel: Der Borndl-Kramer und die ewige Liebe.
Josef Filzmeier, ein reiches künstlerisches Leben, stark verankert auch in seiner bayerischen Heimat. Über Filzmeier möchte ich nun mit dem Regisseur Jo Bayer sprechen. Sein Fernsehdreiteiler Der Laden wurde 1999 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Sein Film Stauffenberg mit Sebastian Koch 2004 mit dem Deutschen Fernsehpreis. Ein großes Thema in den zahlreichen Filmen von Jo Bayer und von Josef Filzmeier, die Heimat. Am Telefon ist er nun. Herr Bayer, guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Rölke.
Sie haben Filzmeier gut gekannt. Was war das denn für ein Mensch? Wie haben Sie ihn kennengelernt?
Ja, der Sepp, wie er bei uns allgemein hieß, war ein sehr herzlicher, sehr geradliniger und, was ich bisher noch nirgendwo gelesen habe, auch ein sehr großzügiger Mensch. Er ist sehr gerne auf die Leute zugegangen, sehr offen, er war sehr unterhaltsam, er konnte wunderbar Geschichten erzählen. Er ist bis ins hohe Alter irgendwie, kann man sagen, ein Junge geblieben, also jung geblieben, auch im Geist, im Kopf, in seiner Lebendigkeit. Es war, glaube ich, jemand, in dessen Gesellschaft man sich sehr gerne befunden hat, muss ich sagen.
Wir haben es eben gehört, er hat als Musiker begonnen, dann Kameramann und dann Regisseur. Da war er schon fast 50 Jahre alt. Was war das denn für eine Entwicklung, die Filzmeier da gemacht hat, vom Kameramann zum Regisseur?
Ich glaube, die Entwicklung vom Kameramann zum Regisseur ist nicht so abwegig, denn der Kameramann ist ja derjenige, der meist am nächsten an den Schauspielern dran ist, durch die Kamera allein schon. Und das sieht er natürlich und beobachtet er, wie der Sepp, der ja immer neugierig bis ins hohe Alter war, sieht er und beobachtet es sehr genau, wie Schauspieler reagieren, wie sie Anweisungen umsetzen und so weiter. Und das kann er natürlich durch die Kamera sehr gut beobachten. Und ich glaube, das war fast naheliegend, auch bei so jemand, der so lebendig war wie der Sepp, der so agil war, so aktiv war, dass er sich irgendwann gedacht hat, das kann ich eigentlich auch mal probieren. Und gerade mit dem Stoff Herbstmilch, der ja ganz authentisch mit ihm selber zu tun hatte, der ja seine Kindheit und Jugend in Niederbayern auch in gewisser Weise beschrieben hat, hat er sich das erst einmal zugetraut, weil ihm das halt auch sehr vertraut war.
Herbstmilch 1988, das war sein großes, sein Durchbruch, sein Debütspielfilm.
Genau, da hat er mich auch mal eingeladen, zum Set zu kommen, zum Drehen zu kommen. Und da habe ich auch gesehen, wie er mit den Schauspielern umgegangen ist, wie er die ganzen Leute dirigieren konnte. Das gehört ja auch dazu, ein großes Team zu dirigieren. Und das hat er sehr gut gemacht, auch auf seine sehr geradlinige, offene, unkomplizierte und auch, möchte ich sagen, bescheidene Art und Weise, aber er hat sehr genau gewusst, was er haben möchte. Und das hat mich damals schon sehr beeindruckt.
Sie waren auch, Herr Bayer, Tonmann, Kameraassistent und wurden zum Regisseur. Gibt es da vielleicht sogar eine kleine Parallele?
Ja, ich habe ja studiert. Ich war sozusagen jetzt im Vergleich zum Sepp, und er hat es selber immer ein bisschen damit kokettiert, dass er nicht der Intellektuelle ist. Ich war da eher der Intellektuellere, der aber auch schon natürlich von Kindheit an eine Faszination Film hatte. Also das war schon auch eine logische Entwicklung. Aber ich bin halt durch das Studium natürlich auf einem ganz anderen Zweig an die Sache herangekommen. Was mir sehr viel geholfen hat, war, ich habe viele Dokumentarfilme gemacht und einfach sehr viel über Menschen und über Leben und über Milieus und Genauigkeit erfahren. Beim Sepp war der Weg eben durch die Kameraarbeit ein bisschen anders. Aber letzten Endes, was uns beide mit Sicherheit verbindet, war, dass wir Autodidakten sind. Also wir sind nicht, ich bin auch auf keine Filmhochschule gegangen, so wenig wie der Sepp, aber das war halt einfach die Schule des Beobachtens, des Lebens, des Zuschauens, des Lernens. Und so, glaube ich, sind wir, das war vielleicht das, was uns beide verbunden hat. Und natürlich immer eine Neugierde auf das, auf Stoffe und auch eigentlich immer Stoffe zu machen, die man auch selber machen wollte, die einem nicht angetragen wurden, sondern die man mit Leidenschaft auch selber für sich entdeckt hat und machen wollte.
Gibt es denn einen Filzmeier-Film, der für Sie, Herr Bayer, überragend ist?
Also für mich muss ich sagen, der Beste ist Comedian Harmonies. Das ist auch etwas, wo ich denke, da ist er über sich selber hinausgewachsen. Denn das ist jetzt nicht kein bayerischer Stoff, das ist kein Heimatstoff, das ist ja auch ein politischer Stoff. Und ich finde, das hat er für meine Begriffe ganz ausgezeichnet bewältigt. Also das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Mich hat Schlafes Bruder, auch da habe ich ihn bei den Dreharbeiten mal besucht, auch beeindruckt durch die Bildsprache, die fand ich da sehr exzellent. Also der Kameramann Sepp Filzmeier ist da für meine Begriffe zur Höchstform aufgelaufen. Aber der Film, der mich am meisten bewegt, den ich auch wirklich, also filmisch ganz ausgesprochen toll finde, das ist schon Comedian Harmonies.
Von 1997. Lassen Sie uns, Herr Bayer, über den Begriff der Heimat sprechen. Die bayerische Heimat spielt bei Filzmeier und bei Ihnen ja eine ganz wichtige Rolle. Sie haben Heimatfilme gedreht. Aus welchem Impuls heraus kam denn bei Filzmeier diese Beschäftigung mit seiner Heimat zustande?
Ich glaube, das ist der Impuls schlechthin für praktisch jeden Filmemacher, sich mit dem auseinanderzusetzen, was die Kindheit ausgemacht hat. Das weiß ich auch. Ich habe mich auch mit vielen Filmemachern unterhalten und alle haben gesagt, man muss schon erstmal auch seine Kindheit aufarbeiten. Und das hat sehr viel damit zu tun. Wir sind ja beide, ich bin in Oberbayern aufgewachsen, der Sepp Filzmeier in Niederbayern. Und ich glaube, die intensivste, die emotionalste Beschäftigung ist zunächst die mit der Kindheit und das Aufarbeiten der Erlebnisse, die einen da geprägt haben, im Guten wie im Schlechten. Also der Sepp Filzmeier hatte wohl auch eine arme Kindheit, die hatte ich auch, und sich damit auseinanderzusetzen und überhaupt auch, sagen wir mal, auch kritisch damit auseinanderzusetzen. Also jetzt nicht die Heimat als Hort der Geborgenheit nur zu sehen, sondern auch als Ort der Unbehaustheit unter Umständen, gerade wenn man so ein bisschen gegen den Stachel löckt oder gegen den Strom schwimmt. Das prägt einen, glaube ich, schon so, dass man sich damit sehr, sehr lange auseinandersetzen.
Heimat ist ja ein schwieriger Begriff und gerade in Zeiten von Rechtspopulisten, die ja gerne mal die vermeintlich schöne, heile Heimatwelt von einst verherrlichen, gerade in diesen Zeiten hat der Begriff ja auch was Eingrenzendes und damit auch was Ausgrenzendes. Wo Heimat besonders wichtig ist, dort fallen Fremde besonders auf. Muss man als Filmemacher heutzutage anders mit dem Thema Heimat umgehen als noch vor 10, 20 Jahren?
Also vor 20 Jahren würde ich nicht sagen, denn unsere ersten Heimatfilme sind ja aus den 80er Jahren, sowohl beim Sepp Filsmeier wie auch bei mir. Und wir haben uns schon damals kritisch mit der Heimat auseinandergesetzt. Denn wir haben beide offensichtlich die Heimat nicht als Ort der Zugehörigkeit erlebt. Also wir waren, auch ich bin ja ein Stadtkind und bin auf dem Land dann groß geworden und ich habe nie wirklich dazugehört. Also da habe ich die Heimat auch schon wie ein Fremder empfunden und genau so habe ich sie in meinen Filmen auch immer beschrieben. Und ich meine, das ist auch bei Herbstmilch so. Herbstmilch ist die Geschichte einer Bäuerin, die aber eigentlich die Heimat als was sehr Bedrückendes, als was sehr Beengendes erlebt. Und und genau das ist das, glaube ich, wie wir Heimat immer schon gesehen haben. Man hat ja damals schon gesagt, das ist jetzt eine Heimat, die sich ganz grundlegend von der 50er-Jahre-Tümmelei oder noch schlimmer von der Nazi-Verherrlichung unterscheidet. Also wir hatten, glaube ich, und haben beide zur Heimat. Also die Heimat ist auch ein Sehnsuchtsort. Das ist ja auch für jeden Fremden, für jeden Einwanderer letztlich. Ja, jeder sucht ja eine Heimat zu finden. Aber wir erleben die Heimat auch als etwas sehr Beengendes, Ausgrenzendes. Also wir selber sind ja auch ausgegrenzt worden in dieser Heimat, obwohl wir da aufgewachsen sind. Und ich glaube, da können wir uns sehr gut identifizieren mit den Menschen, die hierher kommen und eine Heimat suchen.
Der Filmregisseur Jo Baier zum Tod seines Kollegen und Freundes Josef Filsmeier. Herr Baier, Dankeschön.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Fantastische Frauen, das ist der Titel einer Ausstellung, die jetzt in der Kunsthalle Schirn in Frankfurt am Main eröffnet wird. So prägnant der Titel ist, so ist er doch auch ein wenig missverständlich. Es geht um die fantastische künstlerische Fantasie von Frauen, um surreale Künstlerinnen und ihren Beitrag zum Surrealismus. Surreale Welten von Merit Oppenheim bis Frida Kahlo. Was das für Frauen waren, welche Fantasien sie entwickelt haben, welche künstlerischen Handschriften, das möchte ich nun mit der Kuratorin der Ausstellung Ingrid Pfeiffer besprechen. Sie ist in Frankfurt am Telefon. Frau Pfeiffer, guten Abend.
Guten Abend.
Als die surrealistische Bewegung in Paris in den 20er Jahren entstand, als André Breton mit seinen Mitstreitern das Manifest geschrieben haben, das berühmte, als sie sich als Gruppe zusammengeschlossen haben, welche Rolle spielten denn zu diesem frühen Zeitpunkt die Frauen?
Also am Anfang der surrealistischen Bewegung spielten Frauen eine sehr, sehr geringe Rolle. Es war eine Gruppe von Literaten, alles Männer. Es gab nur Simone Kahn, die Frau von André Breton, die sozusagen die Gruppe organisierte und die Publikationen herausgab. Aber Künstlerinnen, also bildende Kunst, kam sowieso erst so um 1930 zur Gruppe dazu, als Leute wie Salvador Dalí oder Magritte dazu stießen.
Und was waren das für Frauen dann? Waren das ja Musen, geliebte Modelle oder waren das Lebenspartnerinnen und auch schon wirkliche gestandene Künstlerinnen?
Also obwohl die meisten Künstlerinnen viel jünger waren als die Männer, hatten doch viele von ihnen eine professionelle Ausbildung, bevor sie nach Paris kamen. Also zum Beispiel Dorothea Tanning in Chicago, Lee Miller in New York, andere in Paris, in Rom, Carrington. Trotzdem waren sie natürlich oft in dieser Rolle, erstmal zuzuhören, dabei zu sein. Sie wurden natürlich auch gerne als Lebensabschnittsgefährtin, würde man heute sagen, als kurzzeitige Partnerin aufgenommen. Sie wurden Modelle, zum Beispiel Merit Oppenheim, die nackt für Man Ray an der Druckmaschine posierte. Sie war aber ja sehr unbefangen darin und man sieht heute daran, dass sie durchaus das Bild geprägt hat. Also sie hat es so gedreht, wie sie wollte, nicht nur wie Man Ray wollte.
Es gab ja relativ rigide Gruppenzwänge auch. Wie sind die Frauen denn damit umgegangen? Sind die einfach mit offenen Armen willkommen geheißen worden?
Naja, die Gruppe war eigentlich ziemlich offen für alle, sogar für Autodidakten. Ausdrücklich hieß es, nicht nur die Genies sollen mitwirken, es gab auch kollektive Kunstwerke. sondern eben alle sollten mit ihrem kreativen Beitrag dabei sein. Das ist etwas, was so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Da hatten auch viele junge Künstlerinnen eine Chance. Ja, wir zeigen einige solcher kollektiven Arbeiten, sogenannte Cadavre Exquis, das sind Zeichnungen, wo ein Teil abgedeckt wurde und immer einer hat was dazu gezeichnet oder gemalt und am Ende sah man überhaupt erst das Gesamtergebnis. Das kommt von einem Sprachspiel. Der köstliche Leichnam wird neuen Wein trinken, also der Cadavre Exquis, der köstliche Leichnam. Ja, und aus diesem Sprachspiel entwickelte sich dieses Spiel mit den Zeichnungen. Und André Breton hat ohnehin gesagt, Surrealismus hat keinen Stil. Also wenn man jetzt immer denkt, Surrealismus, das ist Dalí oder Magritte oder irgendetwas, ja, Erzählerisches oder Figuratives, das ist wirklich nur ein ganz kleiner Anteil der surrealistischen Kunst und wir zeigen in der Ausstellung eben viele Künstlerinnen, die auch die Grenzen überschritten haben zur Abstraktion.
Darauf wollte ich natürlich jetzt auch zu sprechen kommen. Können Sie einfach mal konkret schildern, wie Sie die Ausstellung aufgebaut haben, welche Positionen da zu sehen sind?
Also die Ausstellung enthält 260 Werke insgesamt, Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen, aber auch Performance, Film und Fotografie sind dabei. Und die Ausstellung gliedert sich so etwas topografisch. Also es gab diverse Künstlerinnen natürlich in Frankreich, aber viele sind auch ins Exil gegangen, Anfang des Zweiten Weltkriegs, in die USA. Da gab es sehr viel Einfluss. Dann zwei belgische Künstlerinnen, vier aus England, Künstlerinnen wie Leonora Carrington oder Remedios Varo, die Spanierin und andere, sind bewusst nach Mexiko ausgewandert und haben sozusagen die surrealistischen Ideen in andere Länder getragen. Das ist übrigens auch etwas, was einem nicht so bewusst ist, wie international der Surrealismus wurde.
Wenn Sie Mexiko sagen, dann fällt einem natürlich auch sofort das Stichwort Frida Kahlo ein.
Ja, André Breton kam Anfang der 30er Jahre nach Mexiko und fand die ganze Kultur per se surrealistisch. Also dieses Feiern auch des Todes, es gibt ja diese Tage im November, wo die Toten gefeiert werden. Dann diese Vermischung von aztekischer und Maya-Kultur mit christlichen Symbolen. All das findet sich ja im Werk von Frida Kahlo. Und Breton hat sie sozusagen vereinnahmt für den Surrealismus. Dabei hat Kahlo gesagt, ich komme ja aus ganz anderen Quellen. Ja, ich mache das sozusagen parallel zu den Theorien des Surrealismus. Nichtsdestotrotz hat sie sich gern von Breton nach Paris zu einer Ausstellung einladen lassen. Deshalb ist sie auch dabei.
1939 war das, glaube ich, eine Gruppenausstellung, oder?
Genau. Und Kahlo war auch mit einigen der Künstlerinnen, die dann nach Mexiko ausgewandert sind, eng befreundet. Zum Beispiel Leonora Carrington, Remedios Varo, aber auch eine Engländerin, Bridget Titchener. Also das Netzwerk der Künstlerinnen spielt in der Ausstellung auch eine sehr große Rolle.
Was unterscheidet denn, Frau Pfeiffer, die Künstlerinnen von den Künstlern? Setzen sie sich gänzlich anders mit den Themen auseinander? Ist das zu fixieren?
Also generell ist es so, dass die Frauen natürlich nicht nur in der gesamten Kunstgeschichte, sondern ganz besonders im Surrealismus, also der Körper der Frau, eine ganz große Rolle spielt. Meistens natürlich der nackte Körper, auch der gesichtslose Körper bei Magritte und anderen. Die Künstlerinnen waren damit konfrontiert, sich vom Objekt surrealistischer Kunst zum Subjekt zu entwickeln. Ja, sie wollten selber aktiv ihr Leben in die Hand nehmen und mussten sich natürlich mit diesen Körperbildern auseinandersetzen. Sie ironisieren sie sehr oft. Also zum Beispiel jemand wie Leonor Fini, die malt nackte, schlafende Männer, über denen starke Frauen, starke bekleidete Frauen thronen. Also sie dreht sozusagen die Rollen um und rebelliert dadurch gegen dieses gängige Klischee.
Das bedeutet dann auch, also das ist explizit, ja, wenn man so will, gesellschaftspolitisch bedeutsam.
Also der gesamte Surrealismus war sehr politisch. Es gab auch Künstlerinnen wie Claude Cahun oder Dora Maar, die Manifeste gegen den Faschismus unterschrieben haben, aber auch gegen den Stalinismus der 30er Jahre. Es ist nicht so, dass die Frauen völlig unpolitisch waren. Im Gegenteil, zum Beispiel Leonora Carrington hat sich dann auch sehr so für den Feminismus engagiert, gegen die Zerstörung der Natur, für Tiere, für indigene Völker. Das war ganz wichtig in der surrealistischen Theorie, dieses eurozentristische oder auch patriarchalische, auch Kriegstreiberei wurde sehr stark kritisiert. Im Großen und Ganzen war ich selber überrascht zu sehen, wie aktuell der Surrealismus und damit auch die Surrealistinnen noch sind.
Mitarbeiten von 34 Künstlerinnen aus 11 Ländern beleuchtet die Kunsthalle Schirn in Frankfurt erstmals den weiblichen Beitrag zum Surrealismus. Fantastische Frauen von Merit Oppenheim bis Frida Kahlo zu sehen bis zum 20. Mai.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
In der kommenden Woche beginnt die Berlinale und heute nun wurde in Berlin eine Frage diskutiert, die eigentlich ans Eingemachte geht. Wozu sind Filmfestivals da? Kaum vorstellbar, dass man in der Berlinale Stadt zu dem Ergebnis kommt, dass man solche Events eigentlich überhaupt nicht mehr braucht. Jörg Taschmann hat die Veranstaltung in der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin erlebt und ist jetzt zu mir ins Studio gekommen. Herr Taschmann, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Was bringen uns Filmfestivals heutzutage? Die Gretchenfrage.
Ja, und nun war dieses Panel natürlich auch sehr homogen besetzt. Wir hatten zum Beispiel von der Viennale aus Wien Eva Sangiorgio, dann hatten wir Carlo Chatrian, den künstlerischen Leiter der Berlinale, der das jetzt zum allerersten Mal macht. Wir hatten dann eben auch noch Karel Och, der künstlerische Leiter des Filmfestivals in Carlo Vivari ist. Also wir hatten drei Filmfestivaldirektoren oder Direktorinnen auf der Bühne, moderiert von Andreas Kilb, dem Filmkritiker. Und ich hätte mir manchmal gewünscht, dass man sich selbst vielleicht auch ein bisschen mehr in Frage stellt. Es wurde natürlich davon geredet, dass sich Filmfestivals verändert haben, weil Kino als Raum einfach nicht die Bedeutung hat, wie früher sind Filmfestivals wichtiger geworden. Das heißt, viele Filme, die da laufen, auch auf der Berlinale, kann man danach wirklich nie wieder sehen. Und manchmal ist es auch sehr schade darum, weil das eben Filme sind, die dann eben keine kommerzielle Auswertung mehr finden. Und weil Kino einfach nicht mehr die Bedeutung hat, weil es auch nicht mehr so subversiv ist, wie es einmal war und auch nicht mehr zu solchen Kontroversen anregt, müssen sozusagen Filmfestivals sich auch neu erfinden. Das war so ein bisschen der Tenor.
Und da waren sich dann auch die Diskutanten eigentlich mehr oder weniger einig?
Im Großen und Ganzen ja, was ich ein bisschen schade fand, da hatte man den Panel meiner Meinung nach ein bisschen zu homogen besetzt, weil das eben Festivals waren, die sich auch nicht wehtun. Die Berlinale als eines der drei wichtigsten A-Festivals nach Cannes und Venedig und Carlo Vivari, das im Juli stattfindet, also nach Cannes, die nehmen sich keine Filme weg beispielsweise und die Viennale verteilt gar keine Preise, ist also gar kein kompetitives Festival, die können sozusagen aus dem Vollen schöpfen. Aber es wurden natürlich auch Fragen behandelt, wie die Fragen nach Weltpremieren. Also damit schmücken sich Festivals immer, als sei das ein Ausstellungsmerkmal. Und da habe ich auch Carlo Chatrian direkt zu befragt.
The status of the film has become like an extra value.
Der Status eines Filmes ist zu einer Art Wert an sich geworden. Das verstehe ich, weil wir in einer Welt leben, die immer kompetitiver geworden ist, immer mehr Wettbewerb hat. Und eine Weltpremiere ist zu einer Art Label geworden, was einen Film angeblich auszeichnet. Aber als man mich als den neuen Berlinale-Chef bestimmt hat, zusammen mit Mariette Rissenbeck, haben wir uns zusammengesetzt und haben uns gesagt, wir halten uns an die Regulatoren der Berlinale und wir zeigen nicht nur Weltpremieren, sondern auch internationale Premieren und dabei sind wir geblieben. Und so haben wir zwei Filme im Wettbewerb, die keine Weltpremieren sind, die wir aber für gut und für wichtig halten. Ja, das war nochmal Carlo Chatrian, der künstlerische Leiter des Festivals. Das war ein Thema, was dann aufgekommen ist im Zuge der Diskussion. Sie selbst hatten das auch nicht angesprochen. Mhm. Es sind auch sehr viele Dinge einfach nicht angesprochen worden, was ich schade fand. Zum Beispiel hat man sich gar nicht großartig zu den Streamingdiensten, zu Netflix und so weiter geäußert, sondern hat halt immer wieder nur das Kino beschworen als den Raum, in dem Dunkelheit herrscht, in dem man natürlich viel konzentrierter ist. Aber mal so sich die Gegenfrage zu stellen, warum man nicht mal sich auch wagt, auf der Berlinale eine ganze Serie komplett zu zeigen. Man zeigt ja nun auf Filmfestivalserien, aber dann immer nur ein oder zwei Folgen.
Filme, die in Cannes und in Venedig ausgezeichnet wurden, die haben Oscars gewonnen. Ein Film von der Berlinale hat schon lange, lange keinen Oscar mehr gewonnen. Kann man daraus ableiten, Herr Taschmann, dass die Berlinale vielleicht nicht mehr ganz so bedeutend ist?
Sie ist auf jeden Fall ins dritte Glied gerutscht nach Cannes und Venedig. Sie hat es irgendwie nicht mehr geschafft, in der Kosslick-Ära noch so eine internationale Ausstrahlung zu haben. Es gab immer wieder Filme wie der von Ildikó Ennio, Die Körper und Seele, der dann auch wirklich gut gelaufen ist international. Asghar Farhadis Film, der mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet wurde, der hat dann, glaube ich, sogar den Oscar für den besten internationalen oder damals englischsprachigen Film gewonnen. Aber das waren eigentlich die Ausnahmen oder noch Gegen die Wand beispielsweise von Fatih Akin. Aber das war es dann auch schon im Großen und Ganzen. Es gab dann viel zu viele Filme, die auch in Deutschland kaum einen Verleih fanden oder die dann, wenn sie ins Kino kamen, keiner sehen wollte. Und da geht es natürlich auch dann um die Nachhaltigkeit von Festivals.
Da stellt sich natürlich die Frage, werden Filme auch produziert, um dann auf Festivals gezeigt zu werden? Die werden dann von Festival zu Festival vielleicht weitergereicht, aber kommen nie ins Kino? Sie haben es ja eben schon beschrieben eigentlich.
Ja, dieses Phänomen gibt es und das finde ich eben schade, weil das auch damit zusammenhängt, dass das dann eben Filme sind, die sehr künstlerisch natürlich sind, die auch aber eben ein breiteres Publikum nicht erreichen, nicht einmal mehr ein Arthouse-affines Publikum und die dann wirklich dafür produziert werden, weil sie ein gewisses Weltbild verkörpern. Das hat es wirklich gegeben. Die rumänische Schule beispielsweise, es gab eine goldene Palme für einen rumänischen Film, dann haben alle rumänischen Regisseure versucht, in der Art Filme zu machen und das funktionierte jahrelang. Oder die iranische Schule, da ist nicht unbedingt jeder Film immer gut gewesen. Davon will aber auch Carlo Chatrian abkommen. Und dann gibt es noch einen interessanten Aspekt beim Festival von Carlo Vivari, Och, der künstlerische Leiter, war das einzige Festival, was eigentlich privat gesponsert wird. Zu 75% sind da eben keine staatlichen Gelder drin und das macht natürlich einen Unterschied.
Advantage is that there is absolute freedom.
Der Vorteil ist, man hat die absolute Freiheit, weil es sich um eine sehr flexible Struktur handelt. Natürlich gibt es Boards, es gibt Organisationen, es gibt Sponsoren, mit denen man sich auseinandersetzen muss, aber sie nehmen nicht so viel Einfluss wie zum Beispiel traditionelle Geldgeber der traditionellen Filmfestivals. Ich werde Ihnen ein Beispiel geben. In Italien, in Venedig, gab es einen Kulturminister vor einigen Jahren, der so wütend war, dass italienische Filme keine Preise gewonnen haben, dass er sich persönlich dafür einsetzen wollte, dass in Zukunft nur noch Jury-Member ausgewählt werden, die dafür sorgen, dass italienische Filme Preise bekommen. Also das ist etwas, was bei einem privat finanzierten Festival einfach nicht passieren kann, weil es nicht so tief in die Politik verwurzelt ist. Also fand ich auch mal ein ganz interessantes Statement eben von einem eher kleineren Festival wie Carlo Vivari, was aber eben auch ein sehr bedeutendes Publikumsfestival ist. Und vielleicht abschließend die Frage zu beantworten, eben auch für mich, was für mich ein Filmfestival bedeutet. Für mich ist das immer ein großer Gemischtwarenladen und das ist eben weit mehr als nur der Wettbewerb. Und da gibt es eben wunderbare Filme, die man eben immer wieder entdecken kann und das muss sich jeder so ein bisschen selbst zusammenstellen.
Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit der Kontaktpflege und das ist natürlich für die Branche auch eine Messe. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Ganz kurz noch eine Frage, Herr Taschmann. Es gibt vielleicht 30, 40 Filmfestivals in Deutschland. Ist das eine bewundernswerte Vielfalt oder ist das einfach ein Überangebot?
Ich würde nicht sagen, dass es ein Überangebot ist, weil die meisten Festivals haben eine Berechtigung. Wenn die zum Beispiel in kleineren Städten stattfinden und vielleicht einen gewissen Aspekt beleuchten und Filme zeigen, die man sonst in dieser Stadt gar nicht sehen kann, dann haben sie schon eine Berechtigung. Also beispielsweise das Osteuropäische Filmfestival in Cottbus oder es gibt auch eins in Wiesbaden. Das sind Filme, die würden sonst in diesen Städten und in diesen Regionen gar nicht gezeigt. Und das sind auch Filme, die auch sonst nicht groß in die Kinos kommen. Also insofern haben die meisten, würde ich sagen, durchaus eine Berechtigung.
Wozu sind Filmfestivals da? Darüber wurde am Abend in der Akademie der Künste in Berlin diskutiert. Jörg Taschmann war dabei, hat uns darüber berichtet. Herr Taschmann, Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der österreichische Schriftsteller und Essayist Christoph Ranzmeier erhält den Ludwig-Börne-Preis für herausragende Essays, Kritik und Reportagen. Ausgewählt hatte ihn als alleiniger Preisrichter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die Reden und Reportagen Ranzmeiers halten nach Steinmeiers Überzeugung in einer von Uneinigkeit und Abgrenzung geprägten Zeit auf empathisch-aufklärerische Weise das Einende hoch. Der Ludwig-Börne-Preis ist mit 20.000 Euro dotiert und wird im Mai in der Frankfurter Paulskirche verliehen. Musikclubs sollen als Kulturorte anerkannt werden. Das haben Bundestagspolitiker von den Grünen, der FDP und den Linken angeregt. Der Bauausschuss wird sich in einem Fachgespräch mit dem Thema befassen. Der Verband der Musikspielstätten Livecom setzt sich seit langem dafür ein, Musikclubs in Deutschland als Kultureinrichtungen einzustufen und so dem Clubsterben entgegenzuwirken. Eine Änderung des Gesetzes könnte dazu führen, dass Musikclubs weniger Aufwand beim Lärmschutz betreiben müssen und rechtlich besser geschützt sind. Bisher gelten sie gesetzlich als Vergnügungsspielstätten und sind damit Spielcasinos gleichgestellt. Der Vorsitzende der im vergangenen Jahr gegründeten Kulturministerkonferenz, Bayerns Kunstminister Bernd Siebler, will einen Schwerpunkt auf den ländlichen Raum legen. In vielen Bereichen in Westeuropa führten die unterschiedlichen Geschwindigkeiten in städtischen und ländlichen Regionen zu einem sehr unterschiedlichen Lebensgefühl, sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presseagentur. Deshalb möchte er nun mit den anderen Bundesländern ausloten, wie eine solide Infrastruktur in ländlichen Bereichen angeboten werden kann. Siebler ist der Meinung, dass es dabei nicht nur um Krankenhäuser gehen sollte, Auch Kunst und Kultur seien von entscheidender Bedeutung. Häufig seien Bibliotheken die einzige kulturelle Einrichtung vor Ort, sagte Siebler.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der Schauspieler Lars Eidinger und der Performancekünstler Jon Bock, die beiden haben schon häufiger zusammengearbeitet. Vor 2 Jahren zum Beispiel hat Eidinger eine Jon Bock-Ausstellung mit einer Live-Aktion eröffnet und er hat auch in einem Bock-Kunstfilm mitgewirkt. Jetzt haben die beiden einen gemeinsamen Abend an der Berliner Schaubühne entwickelt. Henrik Ibsens Peer Gynt, ein großes Solo für den großen Selbstdarsteller Eidinger. Ein Tatendrang-Drama mit Ibsens Text als Ausgangspunkt war angekündigt und mehr noch ein interdisziplinäres Projekt zwischen Theater, bildender Kunst und Performance. Puh, das ist ein gewaltiger Anspruch. Barbara Behrendt, Sie kommen eben aus der Premiere. Ist es denn das geworden, ein Tatendrang-Drama, was auch immer das ist?
Ja, es ist auf jeden Fall sehr interdisziplinär geworden mit Theater, mit Kunst, mit Performance. Es ist wirklich eine große Bilderschlacht auf der Bühne mit Kostümen und natürlich auch mit Musik. Eidinger ist ja selber auch DJ und da spielt natürlich diese Musik immer auch eine Rolle. Mit verzerrter Synthesizer-Stimme singt er da große Pop-Hits von Aha und The Cure und rappt da auch so ein bisschen Kanye West-Style. Und das ist ja wirklich auch ein Drama voller Fantasie und Hirngespinsten und Träumen, da passt es auch sehr gut. Und Peer Gynt Eidinger spricht hier mit sich selbst oder mit Fantasiefiguren. Es ist so eine Art Drogentrip, also ein Rausch, auch mit einer klaren Setzung. Am Anfang tritt nämlich die Inspizientin auf die Bühne und sagt, Eidinger habe sich in der Probe einen Finger abgeschnitten. Er könne jetzt zwar spielen, aber eben nur unter dem Einfluss von einer Menge von Schmerzmitteln. Also alles, was hier passiert, das kann vielleicht auch nur alles in seinem Kopf, in seinem Drogenrausch passieren. Und da bleibt bei den Zuschauern, das hat man auch gemerkt, gleich so eine Unsicherheit oder so eine Schwebe. Stimmt es jetzt, stimmt es nicht?
Welchen Text hat denn Jon Bock jetzt aus Ibsen, aus dem Drama Peer Gynt destilliert?
Ja, es ist schon mehr Peer Gynt noch geblieben, als ich eigentlich gedacht hatte. Im Original, es gibt viele Gynt-Monologe aus Ibsens Drama. Manche andere Figuren spielt Eidinger selbst oder sie werden per Videoprojektion zugeschaltet. Den einäugigen Trollkönig spielt zum Beispiel Jon Bock selbst als so eine verzerrte Fratze im Video. Und außerdem tauchen auch noch Texte von Heiner Müller auf oder Eugen Drewermann im Interview. Es gibt aber auch ganz klare Textkompositionen von Jon Bock selbst in so einer spezifischen Kunstsprache. Können wir uns vielleicht mal anhören.
Das Gynt'sche Ich ist ein reziprokes Ich. Das reziproke Ich ist ein ultimatives Fix-Ich mit Krümmung. Das ultimative Fix-Ich mit Krümmung ist House of Boogie Love, Baby. House of Boogie Love, Baby, ist einer meiner Selbst-Mimibien. Einer meiner Selbst-Mimibien ist Quasi-Ich. Quasi-Ich ist Golem-Double. Golem-Double ist Ich-Variable. Ich-Variable ist Eigenkapitals-Rentabilitäts-Ich. Eigenkapitals-Rentabilitäts-Ich ist die Summmutation dieser Ich-Definition mal 100 und als Resultat strahlt das Gynt'sche Ich. Ist ein Revolting Concredit Nano-Genführer.
Ja, und das klingt natürlich jetzt alles gar nicht nach Ibsen, sondern sehr nach Jon Bock und auch sehr kryptisch. Aber wenn man genau hinhört, merkt man schon, dass da eben auch so dieser ganze Selbstoptimierungszwang und das Müssen dieser Optionsgesellschaft schon auch drinsteckt. Also es ist jetzt nicht vollkommen sinnfrei.
Installation von Jon Bock, die waren auf der Documenta in Kassel zu sehen, bei der Biennale in Venedig und auch in New York im MoMA wurden die gezeigt. Oft sind das ja richtige Materialschlachten, die auch so mal als Abenteuerspielplätze beschrieben oder auch kritisiert, beschimpft wurden. Was ist denn jetzt auf der Berliner Schaubühne zu sehen? Und Sie haben ja schon gesagt, da war allerhand zu erleben.
Ja, auch so eine Art Abenteuerspielplatz. Die Bühne ist wirklich das Tollste und auch das Fantastischste an diesem Abend. Also sie spielt da wirklich die zweite Hauptrolle, wenn nicht sogar die erste. Und Bock arbeitet ja gerne mit Gerätschaften aus der Landwirtschaft. Eine Arbeit von ihm heißt ja auch Fischgräten-Melkstand. Und hier spielen auch die Melkmaschinen eine Rolle, aber ganz anders. Auf der Bühne sitzt ein gewaltiges Plüschtier aus Stoffresten mit Zitzen, mit Schwänzen, in das Eidinger auch klettern kann, wie in so einen Kuhleib. Und eine Röhre führt dann in einen großen Stall, der aber auch Kinderzimmer, Wohnzimmer ist. Und hier lebt eben Peer. Und eine andere ganz wichtige Rolle spielt die Leinwand. Es gibt eine Kamerafrau, die oft oft filmt mit so einer Art Bluescreen-Technik. Und hier funktioniert das so, dass alles, was grün ist, auf der Leinwand nicht zu sehen ist. Und wenn die Kamerafrau sich zum Beispiel in einen grünen Ganzkörperanzug steckt und mit Eidinger quasi als Trollfrau tanzt, dann sieht man auf der Leinwand dann nur Eidinger, der Umrisse einer Figur anfasst. Das ist eine tolle Technik, um diese eingebildeten Lügenwelten sichtbar, unsichtbar zu machen. Und natürlich sind auch die Kostüme, die Bock entworfen hat, großartig. Also Eidinger trägt mal so eine silberne Alu-Irrenkrone auf dem Kopf oder einen umgekehrten Stuhl ohne Sitzfläche um den Hals. Da wird wirklich wahnsinnig viel aufgefahren.
Und wenn wir jetzt mal zu Lars Eidinger, noch zu seiner Person, zu seinem Körper kommen, ist er ein exzessiver Schauspieler, der auch oft Grenzen überschreitet. Konnte der sich jetzt so richtig austoben?
Ja, wobei ich es jetzt gar nicht so exzessiv fand, wie ich es tatsächlich befürchtet hatte. Also ich finde, dass er diesen Narziss und diesen Träumer fast schon, ja, eher als so einen kleinen Jungen gibt, sehr anrührend, sehr kindlich. Das Grundthema bei Ibsen ist ja der Anti-Held, der Mensch ohne Wesenskern, der Zwiebelmensch, der immer wieder eine Schale nach der anderen abwirft, aber es kommt kein Kern hervor. Das passt natürlich auch zu unserem postheroischen Zeitalter und Eidinger macht das wirklich sehr rührend eigentlich.
Frau Behrendt, Eidinger und Bock, die haben gemeinsam Regie geführt an diesem ja doch wichtigen, spektakulären Abend. Gelingt es oder hat da vielleicht doch so eine ordnende Hand eines Regisseurs, eines erfahrenen Regisseurs gefehlt?
Nee, das finde ich eigentlich nicht. Ich finde es ganz schön, dass es gerade diese große Materialschlacht und dieses Fantastische auch behält und gar nicht so viel Ordnung da drin ist. So muss es, glaube ich, auch sein bei Peer Gynt. Die ersten anderthalb Stunden fand ich auch ganz zauberhaft. Eben ein eher trauriger Abend auch, überhaupt keine Unterhaltungsschlacht. Show, aber es wird dann auf die Länge von 2,5 Stunden dann doch ein bisschen zu sehr Nummernrevue, auch zu redundant, ein bisschen zu beliebig. Trotzdem finde ich, dass es über die rein private Selbstentblößung, den Selbstentblößungstrip hinausgeht, den man jetzt hier auch hätte erwarten können. Es sind zwar ganz eigene Bilder und Fantasien, ein großer Bilderrausch, aber durch die ganzen Pop-Zitate und die Bilder, die medialen Bilder, kann man da eben auch unsere narzisstische Gesellschaft drin wiedererkennen.
Lars Eidinger und Jon Bock und ihre Ideen zu Ibsens Peer Gynt an der Berliner Schaubühne, klar beschrieben, klar bewertet von Barbara Behrendt. Frau Behrendt, Dankeschön.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Was bringen uns Filmfestivals heute? Über diese Frage haben wir gerade gesprochen. Jetzt wollen wir ganz konkret über zwei Filme sprechen. Und zwar zwei Filme, die jetzt neu in die Kinos kommen. Zunächst die Produktion La Gomera, verpfiffen und verraten von Cornelio Porumboiu. Er ist ein Vertreter des neuen rumänischen Kinos. Anke Lewicke, wer wird denn in diesem Film verpfiffen und verraten?
Naja, es ist ein Polizist, ein korrupter Polizist, der immer mit der Mafia zusammengearbeitet hat, aufgeflogen ist, jetzt ständig überwacht wird, aber der trotzdem weiter mit der Mafia arbeiten möchte. Und deshalb wird er nach La Gomera geschickt. Dort soll er nämlich eine Geheimsprache lernen, der Gangster, die dort aber sehr gängig ist. Und diese Sprache wird gepfiffen und sie heißt El Siplo.
Die Pfeifsprache ist ein Code, wie das Morsen. Alles, was man spricht, kann man pfeifen. Zum Beispiel mein Name, Kiko. Buenos dias. Wie sagt man guten Tag auf Rumänisch?
Bună ziua.
Lass uns pfeifen.
Ja, und dann lernen wir das eigentlich auch dabei. Da lässt der Film sich schön viel Zeit, entwickelt da so eine Ernsthaftigkeit, die dann aber auch wieder was Lakonisches hat. Und während der Polizist das lernt, stellen wir uns eigentlich schon vor, wann er das dann einsetzen wird. Also da läuft so der eigene Film im Kopf schon ab. Eigentlich muss er nur 3 oder 4 Mal pfeifen. Und ja, dieser Film geht dann zurück nach Bukarest. Und was so großen Spaß macht an dem Film ist, es ist ein Polizeithriller, der einfach unheimlich viel mit Zitaten der Filmgeschichte rumspielt. Also zum Beispiel gibt es ja auch eine Femme Fatale, die heißt Gilda, wie Rita Hayworth damals in dem Film, wo sie mit bekannt wurde. Aber diese Femme Fatale, das ist auch die Freundin des Gangsters, die hat viel mehr Fäden in der Hand, als man denkt. Überhaupt hat hier jeder so, ja, schreibt so ein doppeltes Spiel und es macht große Freude dabei rauszufinden, wer denn nun eigentlich die Wahrheit sagt und welche Abgründe sich noch auftun.
Bei so einem Spiel mit Zitaten ist natürlich wichtig, dass man auch die Zitate vielleicht kennt. Macht denn der Film auch Spaß, wenn man sich jetzt nicht wirklich in- und auswendig in der Filmgeschichte auskennt?
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, Quentin Tarantino macht ja auch nichts anderes als Kino-Kinofilme und die machen ja auch Spaß, wenn man nicht alles kennt. Und er hat natürlich hier eine ganz andere, viel ruhigere Tonlage als Tarantino. Und wenn dann die Duschszene aus Psycho von Hitchcock nochmal nachgestellt wird, die funktioniert auch, wenn man den Film nie gesehen haben wollte. Und ich meine, dieser Regisseur kommt ja, wie Sie schon gesagt haben, aus dieser jungen Welle. Und das sind ja alles Regisseure, die haben sich erstmal in der Vergangenheit ihrer Heimat umgeschaut, um die Gegenwart besser zu verstehen und dann eben die Gegenwart sich anzuschauen und zu schauen, wie einfach die Vergangenheit nachhallt. Und da ist der Film dann doch auch interessant. Da entwickelt er im Genre so eine große Durchlässigkeit, also diese ganzen Verhörmethoden, die erinnern natürlich an die Diktatur, die ganze Korruption. Man hat auch das Gefühl, das Polizeibüro sieht noch genauso aus wie in den 70er Jahren. Also das ist dann schon ein unterhaltsamer Film, der durchaus noch viel rumänische Gegenwart reflektiert.
Also ein Thriller auch mit Persiflage-Elementen oder ist das alles ganz ernst gemeint?
Nein, das ist immer alles sehr kokett, ironisch gemeint. Man sieht dann auch, wie die Spannung eigentlich entsteht, weil der Film hat eine Rückblenden Struktur. Also man erfährt dann im Nachhinein wieder was, was man noch nicht so wusste. Das ist wie so ein großes Puzzle. Und dann ist er in Kapiteln unterteilt und jede der Figuren hat eben ein eigenes Kapitel, dann auch wieder eine neue Perspektive. Also das ist ironisch gemeint, wie das ganze Pfeifen. Und dieses Pfeifen, da muss man ja auch an Humphrey Bogart und Lauren Bacall denken, der erste Film, den sie zusammen gespielt hat, wo sie dann ihm erklärt, wie man zu pfeifen hat. Also so eine Frivolität liegt auch drüber.
La Gomera, verpfiffen und verraten von Cornelio Porumboiu. In der kommenden Woche beginnen die 70. Filmfestspiele von Berlin. Im Wettbewerb läuft auch ein neuer Film des US-amerikanischen Regisseurs Abel Ferrara. Er steht für ein eigenwilliges und auch exzessives Kino. Und wie es der Zufall nun mal so will, läuft ab morgen in den Kinos auch ein anderer Film von Ferrara, der letzte Film, den er gedreht hat, Tomase und der Tanz der Geister. Frau Lewicke, welche Geister tanzen denn da?
Ja, das ist ein sehr persönlicher Film von Abel Ferrara und der neue künstlerische Leiter der Berlinale, Carlo Chatrian, hat ja gesagt, es wird ein sehr düsterer Wettbewerb und Ferrara erkundet eigentlich immer angeschlagene Seelen und es ist jetzt hier eben auch seine eigene Seele. Es geht um einen Künstler in Rom, Ferrara lebt mittlerweile in Rom, Willem Dafoe auch. Und es geht um einen Künstler, der immer getrieben war, der Exzesse gelebt hat, Drogen genommen und alles. Und er will jetzt eigentlich ein geregeltes Leben führen, also mit seiner Frau, mit seinem Kind. Die dreijährige Tochter wird dann auch von Abel Ferraras Tochter gespielt. Aber er merkt dann doch, dass er zwei Seelen in einer Brust hat, dass er mit diesem geregelten Leben nicht klarkommt. Er braucht den Exzess, um eben wieder die Kreativität zu finden. Aber auch wenn er den Exzess lebt, stirbt auch was in ihm ab und er verletzt seine ganze Umgebung. Also man erlebt hier einen Mann wirklich in einem Zwiegespräch mit sich selbst.
Sie haben Willem Dafoe schon erwähnt, Frau Lewicke, der amerikanische Schauspieler. Wie macht er sich denn als alter Ego von Abel Ferrara?
Das ist ja ohnehin ein sehr körperlicher Schauspieler, macht ja auch viel Yoga, darf er dann in dem Film auch machen, damit er so zu seiner inneren Ruhe findet. Und das ist so, wenn er in diese Spannung kommt, dann sieht man das in jeder Sehne, in dem Gesicht, alles. Und wenn er dann wieder runterkommt, dann merkt man richtig, wie der Körper so in sich zusammenfällt. Und diese Szenen, die dann teilweise auch in Rom auf der Straße gedreht sind, wenn er ausflippt, dann hat man wirklich das Gefühl, da ist ein Mann wirklich eine Marionette von inneren Ängsten, die verdrängt worden sind, aber auch von seinem Über-Ich. Also das ist schon ganz gut, wie man merkt, dass der Exzess immer wieder von diesem Mann Besitz nimmt und wie Willem Dafoe das spielt.
Tomaso und der Tanz der Geister von Abel Ferrara. Zwei neue Filme vorgestellt von Anke Lewicke. Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Das zweite Schwert heißt das neue Buch von Peter Handke, der seinen Lesern laut Untertitel eine Mai-Geschichte erzählt. Darin bricht jemand auf, um zu töten, fasst Thomas E. Schmidt in der Wochenzeitung Die Zeit das Wichtigste zusammen und betont, obgleich auf April und Mai 2019 datiert, während die Nachricht vom Nobelpreis erst im Oktober kam, wird das Buch als eine Antwort auf den letzten Streit um den Autor gelesen werden. Wieder macht es Handke seinen Kritikern leicht, denn hier überlässt sich der Erzähler nur eine Hautschicht von
Handke, geschieden, einer zielstrebigen Rachlust, welche sich zu einer Gewaltfantasie verdichtet. Der Poet will töten, ergreift sich schon das eiserne Schwert, von dem das Lukas-Evangelium als letzte Mittel der Verteidigung spricht, und zieht los. Das liest sich, als müsse der neue Handke ganz dringend von Quentin Tarantino verfilmt werden. Aber, laut Thomas E. Schmidt, obsiegt das Manierliche. Hier geht ein großes Ego auf eine metaphysische Kreuzfahrt und dennoch reist nur ein Poet einen Tag lang mit dem Taxi und im Ersatzbus herum. Der Rächer ergreift am Ende nicht das eiserne, sondern das zweite Schwert. In der von Handke verachteten Sprache formuliert, er wählt die zivile Form des Konfliktaustrags. Das Buch verschränkt virtuos das Hohe und das Possenhafte, den echten Zorn mit der Parodie, die apodiktische Rede mit Partikeln der Alltagssprache. Frühlingshaft leicht liest sich die Mai-Geschichte und ist doch ein altmeisterliches, ernstes Spiel. Apropos Rache, Schwert und Zorn. Durch die Anwendung tödlicher Gewalt hat sich der Mensch zum zivilisierten Wesen entwickelt, heißt es in der Neuen Zürcher Zeitung, die zugibt, das ist eine irritierende Aussage. Deren Urheber ist allerdings nicht die NZZ selbst, sondern Richard Wrangham, Harvard-Professor für biologische Anthropologie und Autor des Buches »Die Zähmung des Menschen«. Der Rezensent Thomas Speckmann erläutert, Wrangham vertritt die These, dass der Homo sapiens seit seinen Anfängen vor rund 300.000 Jahren ein sogenanntes Domestizierungssyndrom aufweise und sich evolutionär hin zu einer relativ toleranten und sanftmütigen Spezies mit einer schwach ausgeprägten Neigung zu reaktiver Aggression entwickelt habe. Eine Schlüsselrolle auf diesem Weg der menschlichen Selbstdomestizierung weist Wrangham der Todesstrafe zu. In ihr erkennt er ein Mittel, durch das aggressives Verhalten benachteiligt und dominante Männer gezwungen wurden, sich egalitären Normen unterzuordnen. Das klingt in unseren Ohren sehr simpel und beantwortet auch nicht die Frage, wie lässt sich die AfD zähmen? Das weiß jedoch der Politologe Klaus Leggewie, der in der Süddeutschen Zeitung unterstreicht, Widerstand darf keine Spezialität linker Antifaschisten sein. Es ist die Pflicht des Bürgertums, sich nicht erneut nach rechts außen zu öffnen. Diesem Sündenfall waren die Liberalen und die Union in Thüringen gerade sehr nahe. Mit der Extremismustheorie, links und rechts seien gleich gefährlich, spinnen sie die Lebenslüge des Bürgertums weiter. Die Weimarer Republik sei am Zangengriff der Ränder zugrunde gegangen. Dabei haben in Wirklichkeit der Extremismus der demokratischen Mitte und der Verrat des Bürgertums die Nazis stark gemacht. Klartext von Klaus Leggewie in der SZ. Macht Amerika schön again, witzelt unterdessen die Tageszeitung Die Welt. Rainer Haubrich denkt über das Ansinnen von US-Präsident Trump nach, bei Neubauten des Bundes einen klassischen Baustil vorzuschreiben. Warum eigentlich nicht, meint Haubrich. Die Einschränkung ist nicht diktatorisch, sondern eine Huldigung an die amerikanische Demokratie. Auf diese Pointe wären Sie nicht gekommen, stimmt's? Zuletzt in eigener Sache. Die Wochenzeitung Der Freitag betont mit Blick auf den Welttag des Radios an diesem Freitag, es ist das letzte Medium, das unser Gemeinwesen zusammenhält. Michael Angele bemerkt, fast alle vernünftigen und klugen Menschen, die ich kenne, hören, soweit bekannt, Deutschlandfunk respektive Deutschlandfunk Kultur. In diesem Sinne schalten Sie uns niemals ab.
Der Blick in die Feuilletons von Arno Otzisek. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.